Habt ihr schon mal von Balak gehört? Balak ist kein Schaumbad oder so, sondern Balak ist König eines kleinen Königreichs zur Zeit der Bibel östlich des Toten Meeres. Balak ist kein Sonnenkönig. Das ist kein König, der den ganzen Tag nur Däumchen dreht und sich bedienen lässt, sondern er ist ein König, der sich auch selbst abmühen muss, dass es seinem Land gut geht. Das ist nicht so einfach, weil es gibt in diesem Land zwar so Höhenplateaus, die recht hoch liegen, wo auch das Klima gut ist und die lassen sich auch intensiv landwirtschaftlich gut nutzen, aber es fehlen regelmäßige Regenfälle. Balak ist jemand, der sich voll und ganz mit seiner Aufgabe identifiziert. Und denn eines Tages muss er feststellen, dass sich an den Grenzen des Landes ein feindlich gesonnenes Volk von Nomaden niedergelassen hat, mit einem großen Heer. Balak findet schnell heraus, dass wo dieses Volk hin will, nämlich eigentlich das will noch hinter sein Land, aber sein Land liegt genau dazwischen. Und Balak weiß, dass er diesen kriegerischen Nomaden nicht viel entgegensetzen kann. Wenn sie es darauf anlegen, ist sein Staat bald Geschichte. Wie gesagt, Balak ist kein Däumchendreher und er überlegt sich, was kann er machen? Und er sieht nur noch einen Ausweg. Er hat gehört, es gibt einen Propheten Gottes, der lebt mehrere hundert Kilometer entfernt und der hat einen sagenhaften Ruf. Wen dieser Prophet segnet, der ist gesegnet und wen dieser Prophet verflucht, der ist verflucht. Balak sagt, okay, ich muss diesen Propheten haben und er betreibt dazu einen riesigen Aufwand, diesen Propheten herzuholen und dieser Prophet soll dieses Volk verfluchen. Beide, Balak und der Prophet, stellen sich an den Grenzen des Landes aus, in Sichtweite der feindlichen Nomaden. Nun geht es darum, mit Gott in Kontakt zu kommen. Und zu diesem Zweck werden insgesamt 21 Altäre aufgerichtet. Auf jeden dieser Altäre wird je ein junger Stier und ein Widder geopfert. Das wird ja wohl funktionieren. 42 Tiere müssen ihr Leben lassen, nur um irgendwie mit dem persönlichen Anliegen vor Gott zu kommen. Nicht zu reden von dem ganzen Geld, was man dem Propheten in die Hand geben musste. Die ganzen Leute, die noch hingeschickt wurden, um den zu holen. Trotzdem kommt Balak nicht zum Ziel. 3 Versuche unternimmt der Prophet Biliam. Jedes Mal muss er aber das Volk Israel segnen und nicht verfluchen. Denn Gott hat nicht vor, sein Volk Israel, das unter der Führung Moses an den Grenzen des Landes Moab liegt, zu verfluchen. Balak kommt am Ende nur davon, weil Mose sowieso vorhat, woanders lang zu gehen. Warum erzähle ich das hier? Weil diese Geschichte deutlich macht, was für einen Aufwand Menschen betreiben, um mit Gott irgendwie in Verbindung zu kommen. Also mit dieser Aktion vernichtet Balak ja einen nicht unerheblichen Teil des Reichtums seines Landes. Das ist ja nicht so wie heute, wo man einfach mal ein paar Millionen Masken kaufen kann und die dann 2 Jahre später weggeschmissen werden. Trotzdem ist er ohne mit der Wimper zu zucken bereit, das Geld in den Kontakt zu investieren, weil es sonst wahrscheinlich mit seinem Staat ganz aus ist. Bis heute unternehmen Menschen sehr viel, um mit Gott in Verbindung zu kommen oder um den Sinn zu finden, wie man es heute vielleicht eher ausdrücken würde. Das Besondere an der Bibel ist, dass sie an dieser Stelle den Menschen nicht noch in dieser Art von Investments bestärkt, sondern die Bibel setzt einen Gegenakzent. Übrigens nicht erst im Neuen, sondern schon im Alten Testament. 5. Mose 30 ab Vers 11. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, sagt Gott, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es holen, dass wir es hören und es tun. Denn es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Also, dass du es tust, dass du es tun kannst, beides. Und vor dem Hintergrund dieses Verses, für die Juden ist das Gesetz praktisch das Zeichen, dass Gott nahe ist. Gott hat den Juden dieses Gesetz offenbart. Es ist, Gott ist nahe. Was musst du heute unternehmen, um in die Nähe Gottes kommen zu können, um vor den Thron Gottes treten zu dürfen? Im Grunde nichts. Das ist ja gerade das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und in Offenbarung 3, Vers 20 ist das auf den Punkt gebracht. Dort spricht Christus: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ja, wir haben es eben gesungen. Ja? Herr, du kommst zu uns. Du musst dich nicht mit einer Rakete ins Weltall schicken lassen, also in den Himmel, oder du musst nicht erst die Welt umrunden und dich in der australischen Wüste selbst finden. Du musst nur die Tür zu deinem Herzen finden. Und der Maler Holman Hunt, ein britischer Maler des 19. Jahrhunderts, der hat so diese Szene gemalt. Und er war, ihr seht es an dem Bild, er war dafür bekannt, besonders naturalistisch zu malen. Und bei diesem Bild dachte man, die Leute haben immer sowas so gesucht, ha, Mr. Hunt, da haben sie falsch gemalt. Und hier dachten sie, ha, Mr. Hunt, sie haben die Türklinke vergessen. Das hätten sie doch malen müssen. Und Holman Hunt entgegnete, ich habe die Türklinke nicht vergessen. Sie ist da, sie befindet sich an der Innenseite der Tür. Jesus steht vor unserer Tür und klopft an, aber er wird uns nie überrumpeln, er wird nicht die Tür eintreten. Er wartet darauf, dass wir ihm die Tür öffnen und ihn hineinlassen. Und dann wird er mit uns das Mahl feiern. Und im Abendmahl feiern wir diese Nähe Gottes, seine Liebe. Im Abendmahl kommt Gott zu uns. Ja, Gott kommt zu uns. Wir haben uns an diese Botschaft gewöhnt. Wir hören sie jedes Jahr in der Weihnachtszeit, wie Gott Mensch wurde, wie er uns ganz nahe kommt, wie er klein wird. In fast allen Predigten wird darauf hingewiesen, dass Gott in Christus die trennende Kluft unserer Schuld überbrückt. Er reicht uns die Hand. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir reicht es nicht, dass ich das immer wieder höre. Weil ich mich trotzdem immer wieder ganz weit weg von Gott fühle. Obwohl, das gibt doch die zahllosen Bibelstellen. Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott weiß, wie wir sind. Gott weiß, dass wir uns oft ganz Mutterseelen allein in dieser Welt fühlen. Und darum schenkt er uns das Abendmahl. Jesus stiftet es während des Passamahls am Gründonnerstag. Und diesen Text werde ich mal vorlesen, Lukas 22, Abvers 7. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern. Und er wird euch einen großen Saal zeigen, schön ausgelegt, dort bereitet das Mahl. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Wir haben ja auch dieses Jahr hier gesessen und unser Passamahl gehabt. So, das war's nicht, aber das ist jetzt ein anderes Passamahl. Das war aber auch eine fröhliche Runde. Und wir wollten natürlich alles richtig machen. Und ich habe dabei immer nur am Rand, obwohl es klar ist, das war kurz vor Ostern, aber ich habe dabei nur am Rand am Brot und Wein gedacht. Es gibt beim Passa auch ja sehr viel sensationellere Speisen als Brot. Und man trinkt zwar einiges an Wein, aber die insgesamt 4 Weinbecher, die sind so fest in die Liturgie eingebunden, dass man gar nicht so sehr an den Wein denkt. Warum nimmt Jesus eigentlich Brot und Wein? Also Jesus könnte ja auch bei dem Passahlamm sagen, das ist mein Leib. Das passt ja. Jesus als das Lamm Gottes und er sagt zu dem Lamm oder über das Lamm, das ist mein Leib. Brot und Wein, das sind ganz alltägliche Speisen. Brot ist sowieso alltäglich und Wein ist damals Alltagsgetränk. Man trinkt ihn verdünnt mit Wasser in der Hoffnung, dass der enthaltene Alkohol das nicht immer zu 100% saubere Wasser neutralisiert. Ganz alltägliche Lebensmittel sollen uns daran erinnern, dass er da ist, dass er uns im Abendmahl nahe kommt, dass er auch sonst da ist. Kleine Nebenbemerkung, wenn er heute hier in Deutschland zum ersten Mal auf die Erde kommen würde, würde er vielleicht Kaffee und Schokolade nehmen. Weiß ich nicht. Abendmahl, das ist Brot und Wein, sein Leib und Blut. Für uns Baptisten ist das eine rein symbolische Sache. Brot und Wein nützen nichts, wenn du nicht an Christus glaubst. Andere Kirchen setzen andere Schwerpunkte. Den großen Kirchen ist es wichtig, den Aspekt der Selbstaufopferung Jesu im Abendmahl zu betonen. So wie das Brot gebrochen wird, wurden Jesus am Kreuz auch die Beine gebrochen. So wie der Wein in den Kelch eingegossen wird, hat Jesus sein Blut vergossen. Von daher hat das etwas Prophetisches, wenn Jesus damals beim Passa sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und schließlich bindet Jesus ja auch selbst in den Einsetzungsworten seine Gegenwart an Brot und Wein. Der Schwerpunkt aber ist ein anderer. Und hier sind wir uns mit den großen Kirchen, auch wenn wir die Akzente anders setzen, sind wir uns einig, dass im Abendmahl Jesus Christus auf besondere Art und Weise gegenwärtig ist. Er schenkt uns mit Brot und Wein zwei Sinneseindrücke, die uns daran erinnern, dass das, was uns in seinem Wort zugesagt ist, wahr ist. Wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, aber es geht nicht primär um Brot und Wein, sondern um Christus selbst. Im Abendmahl kommt Gott uns in Christus nahe und wir erfahren auf diese Weise Christus in mehrerer Hinsicht. Zunächst einmal, das ist ja auch schon, hat Jürgen ja schon gesagt, er offenbart sich uns in Brot und Wein als der Gekreuzigte, aber natürlich auch als der Auferstandene, der uns erlöst hat. Wir schauen dankbar zurück in die Vergangenheit auf das, was Christus für uns getan hat. Alles, dass er ja zu uns kommt, dass er uns die Hand reicht. Aber wir schauen natürlich auch in die Zukunft. Jesus sagt, ich werde von nun an nicht mehr essen, also von dem Brot oder von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Eines Tages wird das, was heute nur in vagen Anfängen sichtbar ist, von unserem Herrn vollendet werden. Da geht es um das Reich Gottes in seiner Gesamtheit, das durch, ja, wir haben dafür gebetet, für ein Ende des Krieges. Wir leiden unter Umweltzerstörung, wir leiden unter Egoismus, Schuld und Scham und immer wieder werden wir zurückgeworfen. Und da geht es auch um das Reich Gottes in unserem Land, in der Gesellschaft, aber auch in dir und mir, weil wir bleiben ja auch oft in den hoffnungsvollen Anfängen stecken. Oft schafft die Sonne es ja nicht, durchzukommen. Und es geht auch um die Gemeinde. Die Gemeinde soll ja heute eigentlich schon ein kleiner Raum sein, wo das Reich Gottes erfahrbar ist. Wir dürfen daran glauben, Christus wird das gute Werk, sein Reich, das er in uns angefangen hat, vollenden. Und dann werden wir mit ihm zusammen ein großes Festmahl feiern. Und das hat Jürgen auch so gesagt, es ist ein fröhliches Mahl. Wir dürfen schon ja im Hinblick auf die große Party sozusagen, die einmal im Himmel steigen wird, schon heute Abend mal feiern. Und eine Ahnung bekommen wir auch schon heute, denn im Abendmahl erleben wir, dass Christus, der Sieger über Hölle, Tod und Teufel, schon heute da ist. Er kommt uns heute nahe, so wie hier in der Geschichte, Jürgen hat ja darauf hingewiesen, auf die Emmaus-Jünger. Indem wir seine Gegenwart erleben, werden wir gestärkt und können darauf hoffen, dass er an sein Ziel kommen wird mit uns, mit der Gemeinde und der Welt. Im Abendmahl kommt Gott zu uns. Und unsere Antwort ist das Bekenntnis, auch wieder in mehrfacher Hinsicht. Ja, also das ist das, was Gott tut und wir antworten. Und wir bekennen uns mit der Teilnahme zu unserem dreieinigen Gott. Wir bekennen uns zu unserem Schöpfer. Wir bekennen uns zu Jesus als unserem Herrn und Erlöser. Wir bekennen uns zu dem Heiligen Geist, der in uns wirkt, der sich in uns als Herr der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft offenbart. Und das ist die Bandbreite von dem, was ich eben sagte. Gott offenbart sich uns im Abendmahl und wir bekennen uns zu ihm. Aber zu der Offenbarung Gottes im Abendmahl gehört eben auch, dass er vor unserer Tür steht, anklopft und eingelassen werden will. Von daher hat Abendmahl sehr viel mit uns, jedem Einzelnen persönlich zu tun, mit dir und mit mir. Du bekennst dich im Abendmahl auch zu dir selbst, aber zu dir selbst als ein Mensch, der es nötig hat, Jesus in seinem Leben die Tür zu öffnen. Und wir erleben das ja ganz oft in den Evangelien. In der Schriftlesung haben wir die Offenbarung am See Genezareth gehört, wo der Auferstandene kommt. Die Jünger haben die ganze Nacht über nichts gefangen und merken es im Nachhinein, dass Jesus schon eigentlich da war. In der Nacht, als sie sich so mutterseelenallein gefühlt hatten. Und damit dann eng verbunden das, was danach kommt. Das Gespräch zwischen Jesus und Petrus, in dem dieser nach der Verleugnung den wieder neu in die Nachfolge nimmt. Wir können auch hier die Geschichte von der Berufung des Matthäus nehmen, dem Zöllner. Das ist ja auch ein großes Festmahl hinterher. Auch ein Bild für das Abendmahl, ein Fest über die Freude der Umkehr eines Menschen. Und die Pharisäer, die werfen Jesus ja daraufhin vor, dass er Gemeinschaft mit Sündern hat. Und Jesus sagt, nicht die Starken bedürfen eines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und im Abendmahl, da bekenne ich mich als so ein Sünder, der Heilung erfahren hat, der Heilung erfährt und der Heilung auch erfahren wird. Ich schaue auf mich, auf die Dinge in meinem Leben, die das Wirken des Heiligen Geistes dämpfen. Und ich bleibe aber nicht dabei, auf mich zu schauen, sondern bringe diese Dinge zu meinem Herrn und lege sie unter das Kreuz. Das ist dieses, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Paulus geht ja in dem Text, den ich immer lese, davon aus, dass diese Selbstprüfung uns immer wieder näher an Gott bringt, zu unserem Herrn. So wie Jesus in Gethsemane sich seinem himmlischen Vater unterordnet, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, so ordnen wir uns auch als Kinder Gottes im Abendmahl unserem himmlischen Vater unter. Zuletzt ist das Mahl auch ein Bekenntnis zu meiner Gemeinde in ihrer Unvollkommenheit. Also beim ersten Abendmahl, da ist auch Judas mit dabei. Und im Korintherbrief, da geht es ja auch ganz viel um das Abendmahl und da spielt auch das Thema der Gemeinschaft eine Rolle. Paulus schreibt, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir, die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Ja, alle, die wir hier sitzen, wir sind nicht zufällig da. Gott hat uns zusammengestellt. Und die Menschen, denen ich in der Gemeinde lieber aus dem Weg gehe, denen ich vielleicht nur mal morgens kurz zunicke, die Menschen, die einen seltsamen Musikgeschmack haben, die Menschen, die in der Gemeinde lieber andere Prioritäten setzen, als ich sie setzen würde, die gehören ebenso zu der Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Christi wie ich. Ein Brot setze ich aus ganz vielen einzelnen Getreidekörnern zusammen. So gehören wir auch als Gemeinde zusammen. Als Leib Christi, das wird dann ja auch im Korintherbrief noch weiter ausgeführt, wie sich so die einzelnen Körperteile ergänzen und trotzdem ein Organismus sind. Ja, in Korinth war dieses Bewusstsein nicht so stark ausgeprägt. Sie hatten es auch schwer. Stellt euch mal heute eine Gemeinde vor, in der Landeskirchler, Brüdergemeindler und Pfingstler in alle zusammenkommen und alle um einen gemeinsamen Kurs ringen. Das war Korinth und dagegen sind unsere Auseinandersetzungen alle Pillepalle. Auf alle Fälle, Paulus war unzufrieden, wie das mit dem Abendmahl da ablief. Da gab es wohlhabende Menschen, die mussten nicht arbeiten und die fingen schon am späten Vormittag an, so nach dem Ausschlafen mit dem Mahl. Und die lagen dann ja so zu einem Tisch und dann, wenn die arbeitende Bevölkerung, die Sklaven dann irgendwann spätabends dazu kamen, dann lagen die anderen schon halb betrunken in der Ecke. Paulus weist diejenigen, die schon früher zusammenkommen, darauf hin, dass sie warten sollen. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf das er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das ist eine sachliche Lösung. Eigentlich geht es um was anderes. Eigentlich geht es darum, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, die doch mit mir auch ein Leib sind. Ich lese nochmal 1. Korinther 11, Abvers 27. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wenn wir hier sonst Abendmahl feiern, dann lese ich immer nur bis zum Vers 28, weil sonst müsste man ja noch mehr erklären. Und das Entscheidende ist die Selbstprüfung. Also nicht ich schaue auf die Schuld des Mitmenschen, der neben mir sitzt, sondern ich schaue auf meine eigene Schuld. Ich prüfe mich selbst auf meine eigene Schuld. In der Gegenwart Gottes, der im Mahl zu mir kommt. Paulus sagt, denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Es geht hier um Christus und um meine Mitmenschen. Und ja, und um die Zustände, wie in Korinth. Wenn ich bei meiner Selbstprüfung das Opfer Christi für mich ablehne oder der Meinung bin, dass es allenfalls für meine Vergangenheit, für meine wilde Jugendzeit eine Bedeutung hat, dann missachte ich Christus als das Haupt des Leibes. Wenn ich in meinem Leben zum Anstoß für meine Mitmenschen werde, für sie vielleicht sogar zum Fallstrick werde, jetzt versetzt uns mal in die Rolle von den Sklaven, die da hart gearbeitet haben, die da irgendwie kamen und noch hofften, irgendwie noch ein bisschen Brot zu bekommen, und dann war schon alles weg und die anderen saßen da schon so betrunken in der Ecke. Was hat das für die gemacht? Was haben die von der Gemeinde gedacht? Wenn ich für die anderen zum Fallstrick werde, wenn ich durch mein Verhalten auch die Gemeinde in Misskredit ziehe, dann missachte ich die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wenn ich im Mahl über diese Verhaltensweisen Buße tue, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, stehe ich unter dem Gericht. Paulus fährt ab Vers 30 fort: Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Es geht hier bei der ganzen Passage, ich kann mich daran erinnern, ich war so 8 oder 10 Jahre alt und wir saßen als Kinder mal zu irgendeinem Abendmahl im Gottesdienst, und da war ein Mädchen irgendwie, was mit mir in dem Kindergottesdienst ging. Und die hatte irgendwie Hunger gehabt oder so, die hat dann was von dem Brot genommen. Ich dachte, nein, darf sie nicht machen. Ja, das ist ja, also, das geht ja nicht um Unwissenheit, ja, oder Unreife, sondern das geht darum, dass ich in Sünde lebe. Und Sünde in unserem Leben macht ja was mit uns. Sie behindert unser geistliches Wachstum und fängt dann auch irgendwann an, sich nach außen auszuwirken. Umgekehrt gilt das nicht. Also manchmal, wir denken ja sofort immer wieder andersrum. Wir denken, aha, da ist jemand schwach und krank. Also der muss irgendwas angestellt haben. Aber es kann sein, wenn in deinem Leben Schuld ist, dann kann das zu Schwachheit und Krankheit führen. Und ich denke, bei unseren Mitmenschen ist uns das klar, wie sich Mitmenschen selbst zugrunde richten durch das Festhalten an Schuld. Und ich denke, da kennt jeder in seinem Leben irgendein Beispiel von irgendeinem Menschen, der irgendwas nicht in der Lage war loszulassen und mit dem es kein gutes Ende genommen hat. Aber gilt das nicht für mich? Gibt es in mir keine selbstzerstörerischen Dinge? Es ist doch ein Gut, wenn ich bereit bin, darauf zu hören, wenn Gott durch andere Menschen zu mir spricht, dass sie mir den Spiegel vorhalten. Dafür ist Gemeinde ja da, dass wir uns gegenseitig ergänzen und korrigieren. Nicht im Abendmahl, aber im Gemeindealltag. Im Abendmahl feiern wir die Verschiedenheit der Glieder des Leibes Christi. Ich bin dankbar für die Gaben, die Gott anderen Menschen schenkt, freue mich über das, was sie aus dem Geist Gottes heraus anstellen und bewegen, und lasse mich davon inspirieren, selbst zu schauen, was Gott mit mir vorhat und womit er mich beschenken will. Und die Gemeinschaft des Leibes Christi ist dafür genau der richtige Rahmen. Und mit der Feier des Mahls bekennen wir uns zu dieser Gemeinschaft. Die anderen sind nicht diejenigen, die dich an deinem geistlichen Fortkommen hindern. Im Gegenteil. Sie sollen dich inspirieren. In meinem Nächsten begegnet mir mein Herr und mein Gott. Er kommt zu uns. Im Abendmahl wird das offenbar. Nach außen geht es nur um ein Stück Brot und einen Schluck Wein. Aber damit kommt sein Wort ganz nahe zu mir. In meinem Munde und in meinem Herzen dass ich es tun kann und es auch tue. Amen.